Willkommen zu BET Energie Weiterdenken, dem Podcast rund um die Zukunft der Energiewirtschaft.
Hier sprechen wir über Trends, Herausforderungen und Ideen aus der Energiewirtschaft. Verständlich, offen und mit unterschiedlichen Perspektiven.
Ich bin Sören.
Und ich bin Sebastian. Heute ist der 4. Februar 2026. Schön, dass ihr dabei seid. Die Energiewirtschaft wurde lange Zeit von den klassischen Akteuren dominiert, also Stadtwerke, Netzbetreiber und große Energiekonzerne. In den letzten Jahren können wir aber beobachten, wie immer mehr neue Akteure den Markt für sich erobern. Wir wollen heute über die New Energy, also diese neuen Akteure, sprechen. Und Sören, wir wollen nicht nur über sie sprechen, sondern auch mit ihnen sprechen.
Ganz genau. Wir freuen uns heute auf einen ganz besonderen Gast. Barbara Wittenberg ist dabei, CTO von 1,5. 1,5 ist das Unternehmen, das seit einigen Jahren die Energiewirtschaft ziemlich aufmischt. Willkommen, Barbara.
Sehr gut, ich freue mich auf den Podcast.
Wenn man über New Energy nachdenkt, dann denkt man zwangsläufig auch über 1,5 nach. Das Unternehmen wurde 2021 gegründet, ist also erst wenige Jahre alt und verfolgt das Ziel, die 1,5-Grad-Grenze des Pariser Klimaabkommens zu unterstützen. Finden wir natürlich grundsätzlich sehr gut. 1,5 ist neben in Deutschland auch in Europa aktiv, auch international aktiv, auf Wachstumskurs, beispielsweise auch in Australien und hat einige namhafte Investoren an Bord. Und was man, glaube ich, auch sagen muss, kann man, glaube ich, grundsätzlich, dass das ein sehr namhaftes Führungsteam ist rund um Philipp Schröder. Und wir haben heute die Barbara dabei. Barbara ist CTO, also verantwortlich für Technologie, Forschung, Entwicklung und seit Ende 2022 an Bord. Barbara, wir beide kennen uns noch aus dem Studium in Aachen. Das ist jetzt schon ein bisschen länger her. Starten möchten wir mit deinem Werdegang. Was hast du nach dem Studium gemacht, bevor du mit 1,5 die Energiewirtschaft aufgemischt hast?
Ich bin direkt nach dem Studium aus Aachen auch schon in die Energiewirtschaft gegangen. Vielleicht eher so den klassischen Weg, den man nach der Aachener Uni macht. Ich war viele Jahre bei E.ON in ganz verschiedenen Bereichen. Habe dort Smart-Home-Systeme, das erste in den deutschen Markt eingeführt, das erste virtuelle Kraftwerk von E.ON entwickelt und versucht, Wärmepumpen zu steuern. Damals war das noch relativ ambitioniert, würde ich sagen, auch die Verbraucher davon zu überzeugen, dass es tatsächlich Sinn macht, eine Wärmepumpe zu steuern, wenn es keinen Smart Meter gibt und man den Benefit auch nicht wieder zurückgeben kann. Genauso einen Trader davon zu überzeugen, dass es Sinn macht, kleinteilige Anlagen ins Portfolio aufzunehmen, war auch herausfordernd. Das war auch so ein bisschen die Gründe, warum ich am Ende aus der Energiewirtschaft eine Zeit lang rausgegangen bin und bei Oracle und bei Google unterwegs war, um tatsächlich mal Technologie at scale zu sehen und zu sehen, was kann man eigentlich erreichen, wenn man Skalierung hinbekommt. Und habe als letztes dann bei Google tatsächlich Skalierung von Startups gemacht mit Google-Technologie und habe da Philipp Schröder sozusagen nicht über Google, aber in dem Rahmen kennengelernt und 1,5 Grad kennengelernt.
Okay, spannend. Das heißt, grundsätzlich auch ja was die Energieversorger jetzt heute auch mehr versuchen umzusetzen. Ich glaube, in der Zeit, wo du es bei E.ON gemacht hast, da steckte das ja noch in Kinderschuhen. Warum braucht es aus deiner Sicht denn so Player wie 1,5? Also warum nicht die Stadtwerke vor Ort, die treiben die Energiewende? Was bringt ihr mit, was die Stadtwerke vielleicht an der Stelle nicht mit dabei haben?
Ich glaube, grundsätzlich entsteht Geschwindigkeit auch immer durch Wettbewerb. Das ist vielleicht erstmal so das eine. Und nicht dadurch, dass man sozusagen Protektionismus betreiben kann in einem bestimmten Bereich. Das ist nicht für die Energiewirtschaft spezifisch. Und dann glaube ich grundsätzlich, ein bisschen Wettbewerb schadet nicht. Und das Zweite ist natürlich, dass es auch aus der 1,5-Grad-Sicht oder aus meiner Sicht Sinn macht, immer mal den Status quo zu challengen und noch keine existierenden Prozesse, Annahmen, Vorgehensweisen und so weiter zu haben, sondern tatsächlich innovativ aus Kundensicht zu denken, was ist denn das Produkt, das den Kunden auf diese Energiewende mitnimmt und nicht, wie kann ich verbessern, was ich schon habe quasi, um auch noch die Energiewende zu supporten. Und ich glaube, da unterscheidet sich auch unser Ansatz und auch der Ansatz vieler in diesem New Energy Bereich, einmal ganz neu in den Markt reinzugehen und tatsächlich zu überlegen, wie kann der Kunde selber Teil der Energiewende werden und was ist dann die Lösung oder die verschiedenen Produkte, die das braucht, um das für den Kunden zu ermöglichen?
Okay, heißt Kunde mehr in Fokus gestellt, wohingegen klassische Energieversorger wahrscheinlich eher so als Infrastrukturbetreiber dann auch nach und nach sich dem Kunden jetzt stärker nähern müssen. Du warst ja dann relativ schnell an Bord, wenn ich richtig informiert bin, bei 1,5, so nach anderthalb Jahren etwa. Wann hast du gemerkt, dass diese Punkte, die du gerade genannt hattest, Skalierung, es wird groß, hier entsteht was, also dass da wirklich Power hinter ist?
Das war mir vorher klar. Das war einer der Gründe, warum ich zu 1,5 Grad gegangen bin. Also das war, als ich Philipp kennengelernt habe und auch die Energiewirtschaft kennen, war mir schon in dem Moment klar, dass 1,5 Grad genau die Punkte auf dem Plan hat, warum vorher Themen in der Energiebranche nicht skaliert sind. Die Integration sozusagen des Installationsbusinesses. Woran scheitern denn viele, auch Stadtwerke, die du eben genannt hast, oder größere Utilities in dem Bereich, dass sie gar nicht diese DNA haben, bis zum Kunden zu gehen und zu installieren. Aber nur wenn du am Anfang zumindest mal bis zum Kunden rauskommst und die Hardware installierst, weißt, wie das vor Ort aussieht, weißt, welche Hardware installiert wird, kannst du die auch sinnvoll mit einem Produkt connecten und in virtuellen Kraftwerken zum Beispiel zusammenzufügen. Wir kommen ja nachher noch, glaube ich, ein bisschen auch zu dem, was machen wir eigentlich. Aber diese Key-Steine zu haben, ich bin auch der Installateur des Kunden, ich treibe die gesamte Elektrifizierung des Haushaltes voran, dann connecte ich alles, was dieser Kunde hat, zusammen und kümmere mich sogar dazu, das möglichst sinnvoll zu steuern und zu optimieren im Haus und auf dem Energiemarkt. Das war also in dem Moment, wo Philipp mir diese Vision erklärt hat, war mir klar, alles, was vorher ein Breaking Point war für alle anderen, die das probiert haben. E.ON zum Beispiel, kein Abnehmer von Wärmepumpen. Warum sollten Wärmepumpenhersteller Schnittstellen öffnen für E.ON, um die Wärmepumpen zu steuern? 1,5 Grad, einer der größten Abnehmer in Europa von Wärmepumpen-Hardware. Das, die Gesprächsbasis ist schon eine ganz andere und wir installieren die dann auch noch. Und durch dieses Konstrukt und diese End-to-End-Verantwortung war mir quasi schon im ersten Pitch von Philipp klar, das kann skalieren und das wird was Großes.
Und ihr habt scheinbar damals dann auch direkt eure Mission zum Unternehmensnamen gemacht, 1,5 Grad. Welche Rolle spielt das für dich persönlich, aber auch vielleicht für euch als Unternehmen, wirklich einen Impact zu haben, also einen Beitrag zu leisten, Beitrag wozu eigentlich? Welche Rolle spielt das für dich?
Das spielt natürlich eine super große Rolle und das ist ja auch das, an dem wir uns identifizieren. Am Ende wollen wir die Kunden oder die Verbraucher enablen, selber einen Beitrag zum 1,5-Grad-Ziel zu leisten und nicht nur von außen heraus zuzuschauen quasi, ob jetzt jemand in der Politik die richtigen Entscheidungen trifft oder nicht. Und wir arbeiten damit natürlich mit den Rahmenbedingungen, die das auch in dem politischen Rahmen gibt. Aber wir wollen der Enabler sein, dass jeder selber Teil dieser Energiewende werden kann und auch Teil einen Beitrag leisten kann zur Erreichung des Klimaziels. Und das spielt natürlich auch für die Teams und für die Motivation, mit der wir unterwegs sind, eine sehr große Rolle.
Vielleicht auch eine ganz kurze Nachfrage noch. Findest du, es wird schwieriger als Unternehmen auch wirklich politisch zu sein? Ich meine, wir haben das in Europa insbesondere, aber auf der anderen Seite des Atlantiks, dass natürlich Unternehmen auch überlegen müssen, wie stark kann ich denn grundsätzlich auch meine Meinung nach außen vertreten? Ich habe immer das Gefühl, ihr seid sehr meinungsstark, ihr eckt auch stark an. Wie diskutiert ihr das intern? Ist es trotzdem schwieriger, dieses politische Statement nach vorne zu stellen?
Ich glaube, das ist als Unternehmen in dem Sinne einfach, wenn man eine sehr klare Ausrichtung hat. Für uns ist Klimapolitik gar keine Diskussion. Natürlich muss Klimapolitik in den Vordergrund gestellt werden. Dann ist aber auch alles andere, zum Beispiel der Bau von Gaskraftwerken, ganz klar außerhalb dessen, was wir supporten können. Und dadurch fällt uns das, glaube ich, relativ einfach, eine Position zu beziehen, weil sowohl unsere Vision, unsere Mission, aber auch unser gesamtes Business sozusagen darauf ausgelegt ist, Klimawandel zu verhindern. Und dadurch fällt es uns gar nicht so schwer, weil wir uns auch nicht zwischen verschiedenen Positionen entscheiden müssen und abwägen müssen, sondern da einen sehr, sehr klaren Weg gehen können.
Und auch nicht zwischen verschiedenen Kundengruppen. Ne? Das ist ja auch vielleicht bei den großen Energieversorgern anders, die im Zweifelsfalle alle Kundengruppen bedienen wollen und müssen, während ihr euch eben wirklich auch auf die konzentrieren könnt, die ja selber auch einen Beitrag leisten wollen durch eben genau die Produkte, die ihr anbietet. Lass uns vielleicht über die Produkte auch nochmal genauer sprechen. Es geht ja auch da nicht nur um die Hardware, sondern auch ein Stück weit um die Software, die dahinter steht. Das heißt also, ihr habt eigentlich seit Anbeginn an auf Digitalisierung gesetzt, sicherlich auch auf das Thema KI, jetzt gerade in den letzten Jahren. Was macht ihr da genau? Wie sehen eure Produkte da aus?
Vielleicht fangen wir da einmal sozusagen vorne an bei der Installation der Hardware, auch wenn das natürlich jetzt insbesondere aus meiner Sicht als CTO gar nicht das Kernprodukt ist. Aber diese Hardware ist natürlich der Moment, an dem wir zum ersten Mal unseren Heartbeat AI verbinden mit den Assets, die der Kunde hat. und unser Endprodukt mit dem Versprechen, immer die sauberste und günstigste Energie zum Kunden zu bringen, fängt natürlich ganz vorne an mit Elektrifizierung des Kunden. Weil über diese Elektrifizierung gibt es die Möglichkeit, mehr erneuerbare Energie für den Kunden nutzbar zu machen. Und die wird dann so richtig erst optimiert und steuerbar durch Heartbeat AI. Heartbeat AI kommt dann als Softwarelösung beim Kunden, als Energieplattform sozusagen in das Haus mit rein, verbindet die Hardware-Devices, optimiert einmal die erneuerbare Energienutzung im Haus des Kunden, dann aber auch gegenüber dem Energiemarkt. Und da machen wir uns diesen Effekt natürlich zunutze, dass Energie ist besonders dann günstig, wenn erneuerbare Energien viel einspeisen, viel Wind in der Nacht, viel Sonne am Mittag, und optimieren dann unsere Kundenanlagen darauf, das möglichst gut zu nutzen. Egal, ob die Sonne vom eigenen Dach kommt oder ob zum Beispiel nachts das Elektroauto aus dem Netz geladen wird mit günstigem Windstrom oder die Wärmepumpe in der Früh schon mal vorgefüttert wird sozusagen mit Windstrom, um schon mal vorzuheizen für den Tag.
Und diese Verbindung von den verschiedenen Anlagen, ist das quasi euer Unique Selling Point auch im Vergleich zu anderen? Oder was würdest du sagen, ist das, was euch dann auch abhebt von anderen Produkten, die es ja auch gibt da draußen?
Grundsätzlich hebt uns erstmal aus der Kundensicht ab, dass wir zum ersten Mal jedem einen individuellen Energiepreis, also unseren Heartbeat-Preis zur Verfügung stellen. Das heißt, du bist nicht mehr jemand, der Commodity bezieht zu einem fixen Preis, sondern du hast selber deinen eigenen Energiepreis. Und durch die Steuerung, die wir mit Heartbeat AI vornehmen und die Verbindung der Anlagen, kannst du diesen Energiepreis beeinflussen. Wenn du zum Beispiel deine Batterie größer auslegst, hast du mehr Möglichkeiten, damit sozusagen zu spielen, mehr Energie aus deiner eigenen Erzeugung zu speichern, mehr Windstrom zwischenzuspeichern. Das heißt, du hast einen größeren Effekt zum Beispiel auch auf deinen Heartbeat-Preis. Und das ist eigentlich der Unique Selling Point. Das ist immer die günstigste und sauberste Energie und die ist messbar für jeden Einzelnen an dem Preis, der am Ende zur Verfügung gestellt wird. Und natürlich enablen wir das Ganze sozusagen über die Energieplattform Heartbeat AI, die im Hintergrund steht, über die Connection zu den Hardware-Devices, die wir gesprochen haben, die uns natürlich auf der Technologieseite unique machen. Aber eigentlich ist erstmal im Vordergrund die Value Proposition immer die günstigste und sauberste Energie und das Ganze gemessen an deinem individuellen Strom- oder Heartbeat-Preis.
Jetzt habt ihr, um das umzusetzen für die Kunden, ja schon in den letzten Jahren massiv investiert in künstliche Intelligenz. Wenn wir jetzt mal, ich sag mal, 3-4 Jahre weiterdenken, die Geschwindigkeit gerade in der Entwicklung der Modelle ist ja wirklich massiv, ne? Und hunderte Milliarden, die pro Jahr investiert werden von den großen Playern in den USA. Das enabled wahrscheinlich auch für euch weitere Themen über die nächsten Jahre. Wenn wir uns mal gedanklich Richtung 2030 bewegen, was sind so die Hauptpunkte, die bei euch auf der Roadmap sind, wo du sagst, wenn wir da technologisch noch einen Sprung machen, dann schaffen wir es noch besser, unsere Lösung zu nutzen. Was sind da Punkte, die ihr ganz vorne seht?
Mein Bereich besteht ja eigentlich aus zwei Bereichen. Und ich glaube, die muss man sich auch einmal für 1,5 Grad ein bisschen getrennt anschauen. Wir haben jetzt sehr auf unser Produkt, also Heartbeat AI, geschaut. Da nutzen wir heute schon sehr viel Machine Learning. Es gibt super viele Forecasts, die gemacht werden müssen. 3,6 Millionen Optimierungsentscheidungen pro Tag, die getroffen werden müssen. Das funktioniert gar nicht mehr manuell oder über einen einfachen Entscheidungsbaum, sondern das braucht schon heute künstliche Intelligenz, Machine Learning, ganz viele neue Technologien sozusagen, um überhaupt diese Datenmengen handeln zu können und auch im kleinteiligen Bereich verarbeiten und nutzen zu können. Das Ganze entwickelt sich natürlich auch bis 2030 nochmal weiter. Das wird einfach noch dynamischer werden und wird noch granularere Entscheidungsmöglichkeiten geben. Idealerweise auch mit noch mehr Datenpunkten, weil daran hängt dann natürlich auch das Ganze. Ich bringe mal das gute Beispiel. Wenn ich nicht weiß, was das Netz benötigt, kann ich dem Netz auch nicht helfen. Dann kann ich nur dem Markt helfen. Und da sozusagen fehlen gar nicht so sehr meiner Meinung nach die Technologien, sondern da ist tatsächlich eher die Grundsatzdigitalisierung, das Messbarmachen von verschiedenen Punkten und Datenpunkten sozusagen und das zur Verfügung stellen in einheitlichen Formaten ist tatsächlich ein Thema, was uns da wahnsinnig weiterbringen wird bis 2030. Und dann gibt es bei mir ja auch noch den Bereich, die Virtual Assembly Line, also eigentlich die Digitalisierung des klassischen Handwerks. Und da haben wir auch schon angefangen, auch mit neuen Technologien, AI und Co. zu arbeiten, automatische Routenoptimierung zu machen für Installationsbetriebe, Warehousing- und Logistiksysteme selber zu entwickeln. Aber auch da kann das Ganze natürlich auf dieser Gesamtkette der, ich sage jetzt mal, Nutzung von Artificial Intelligence noch sich weiterentwickeln über die nächsten Jahre, um da immer mehr automatisiert auch in diesem Prozess der Installation oder der Virtual Assembly Line, wie wir das eben nennen, zu tun und durchzuführen.
Du hast gerade sehr schön erklärt, wie wichtig die Daten der Kunden auch für euch sind, um eben dann auch das passende und beste Produkt anbieten zu können. Habt ihr aber auf der anderen Seite auch das Problem, dass es Kunden gibt, die dann vielleicht sagen, Mensch, da fühle ich mich unwohl mit, wenn ich so viele Daten über mich preisgeben muss, weil dann vielleicht 1,5 Grad weiß, wann ich abends Tatort gucke, oder ist das kein Thema?
Guckt mal jemand Tatort?
Kann ich messen, wann jemand Tatort guckt? Nicht wirklich. Ich sehe ja den Stromverbrauch sozusagen. Das heißt, es gibt natürlich Granularitäten in dem, was man sozusagen auch an Daten erfasst. Und wir erfassen nur die Daten, die wir tatsächlich benötigen, um das Produkt, das wir zur Verfügung stellen, auch zur Verfügung stellen zu können. Das heißt, es geht um aggregierte Stromverbräuche, ohne die kann ich nicht steuern. Und das Ganze ist natürlich für den einzelnen Kunden sozusagen kondensiert und nicht in einem offenen Buch sozusagen verfügbar. Die Kunden, die zu uns kommen, die wollen ja dieses Produkt auch erreichen. Und das funktioniert nur mit einer Steuerung. Und das funktioniert nur mit Daten, die verfügbar sind. Das heißt, diese Grundsatzdiskussion derjenigen, die als Kunde nicht auf den Digitalisierungspfad aufsteigen wollen, die gibt es bei uns in dem Sinne gar nicht, weil das ist der Kern des Produktes, ist auch die Digitalisierung, die Elektrifizierung, aber auch die Digitalisierung der elektrischen Geräte im Haushalt des Kunden.
Ändert sich das irgendwann, wenn die Energiewende noch breiter wird, noch mehr Menschen nachher betrifft? Weil irgendwann müssen wir ja alle dekarbonisiert sein, solche Produkte nutzen. Dann sind es vielleicht nicht mehr diese Kunden ausschließlich, die ihr bedienen könnt, sondern müssen alle bedient werden. Kann das ein Thema werden?
Ich glaube, aus der Tech-Welt kommen, würde ich das vielleicht ein bisschen mit dem Telefon vergleichen. Da haben am Anfang auch alle gedacht, würde ich jetzt irgendwas in der Cloud speichern? Und waren sehr kritisch sozusagen dessen, was passiert mit Fotos, die in der Cloud gespeichert werden. Irgendwann, wenn der Nutzen groß genug ist von dem, was man als Produkt erhält, dann sind auch die Bedenken auf einmal gar nicht mehr die Dinge, die den Ausschlag geben. Und so müssen wir auch auf der Energiewende oder auf dem Weg auf der Energiewende weiterdenken. Das muss einen Benefit für alle Seiten geben. Es macht nie Sinn, Daten zu erfassen, ohne dass daraus ein Nutzen entsteht. Dann braucht man sie auch nicht erfassen. Also dann benötigt man diese Daten ja auch nicht. Aber nach dem Prinzip, die Daten, die man benötigt, um einen Mehrwert zur Verfügung zu stellen für jemanden, zu erfassen, das unlockt meiner Meinung nach ganz viele dieser Bedenken mit der Zeit. Und hilft uns, wird uns ähnlich wie sozusagen beim Telefon oder der Cloud-Lösung nach und nach dahin bringen, dass das Ganze auch auf der Energiewende breiter akzeptiert wird. Natürlich macht da auch die ganze Diskussion rund um, wo werden denn Dinge gespeichert und Co. Sinn. Und dass man Datacenter zum Beispiel in der EU nutzt, um Dinge zu speichern. Aber das ist, glaube ich, nochmal eine ganz andere Diskussion, die eine Grundsatzdiskussion ist und jetzt nicht nur auf die Energiewende zutrifft.
Und ich glaube, ein weiteres Beispiel, du hast ja eben auch gesagt, hast im Bereich Smart Home schon gearbeitet. Ich glaube, da sieht man ja auch den Change. Ne? Vor 10 Jahren häufig die Diskussion, möchte ich da entsprechend den Echo oder HomePod oder sonst was zu Hause haben. Ich sehe jetzt meine 3-jährige Tochter, die im Prinzip so das Licht an- und ausmacht, die auch gar nicht darüber nachdenkt, das anders zu tun. Es ist irgendwie reingewachsen. Und deswegen ist das, glaube ich, ein Change, der auch über die Generation natürlich nach und nach einfach rauswächst. Und trotzdem Datenschutz, Datensicherheit natürlich nach wie vor, glaube ich, insbesondere in Deutschland ein hohes Gut. Das zeigen viele Umfragen. Und damit werden wir natürlich, ich sag mal, weiter uns auch intensiv beschäftigen müssen. Was ich jetzt mich aber dann frage, du sagst, oder auch wenn du sagst, was machen wir mit Technologie jetzt schon, was machen wir in ein paar Jahren? Da könnte ich ja sagen, gut, ihr habt es ja auch relativ einfach gehabt. Ne? Ihr kamt in die Energiewirtschaft, weißes Blatt, IT-Landschaft aufbauen, schön lean alles und dann funktioniert das. Wenn du jetzt auf der anderen Seite auch über die klassischen Energieversorger nachdenkst, die sich auch digitalisieren müssen, teilweise, damit eure Produkte auch funktionieren, ne? Wegen Prozessen in der Marktkommunikation und so weiter. Wo hatte aus deiner Sicht die konventionelle Energiewirtschaft eher Nachholbedarf bei der Digitalisierung?
Bevor ich deine Frage beantworten kann, muss ich einmal auf den ersten Teil zurückgehen, weil Das ist der Part, der bei 1,5 Grad so oft übersehen wird. Wir haben eine wahnsinnige Digitalisierungsanstrengung gemacht mit den Betrieben, die wir aufgekauft haben. Mein Team hat über 70 Standorte in CRM-Systeme selbstentwickelte ERP-Systeme sozusagen für Operations geonboardet, Daten migriert und eine Digitalisierung durchgeführt. Das heißt, es ist nicht so, dass wir auf unserer gesamten Businessbreite ein weißes Blatt hatten. Das heißt, ich stimme dir zu, auf der Energiewirtschaftsseite, das ist korrekt, also auch um unsere Heartbeat-AI-Entwicklung und Co. rum, da haben wir ziemlich mit einem weißen Blatt angefangen. Aber auf unserer Standortseite haben wir tatsächlich ein ziemlich großes Digitalisierungsprodukt oder Projekt auch durchgeführt in 7 Ländern mittlerweile über die letzten Jahre, um da tatsächlich einheitliche Standards und digitale Prozesse zu schaffen. Das heißt, dieser Digitalisierungsprozess ist erstmal nichts, der uns fremd ist sozusagen als 1,5 Grad oder der einfach war, weil wir ein Startup sind. Wir sind da so ein bisschen auf unterschiedlichen Ebenen ganz unterschiedlich unterwegs und haben auch diese Digitalisierungs-Challenges gesehen. Dann die Energiewirtschaft an sich und wo gibt es noch Digitalisierungspotenzial? Ich glaube, die Frage ist so, wir sind erst am Ziel, wenn smooth Prozesse durchlaufen können, ohne dass sie manuelle Interventionen benötigen. Das sehe ich heute in der deutschen Energie, insbesondere in der deutschen Energiewirtschaft nicht. Ich brauche Teams, die Clearing machen für Smart-Meter-Prozesse, für Ummeldungen von Kunden bei Lieferanten, für Anmeldungen von Kundenanlagen im erneuerbaren Energienbereich. Und solange wir da nicht digitalisierte, automatisierte Prozesse haben, die durchlaufen, haben wir noch ganz, ganz viel Potenzial, alle zusammen das Ganze zu digitalisieren. Weil das macht uns am Ende langsam und das macht auch die Energiewirtschaft in dem Sinne aufwendig für alle Akteure. Weil natürlich kann ich auch als Verteilnetzbetreiber Tausende von nicht digitalen, also digital über die E-Mail geschickt zum Beispiel, Anfragen wesentlich langsamer bearbeiten, als wenn ich einfach eine automatisierte Schnittstelle hätte, die einen Datensatz von der 1,5 Grad verarbeiten kann und mir eine Rückmeldung gibt, ob das funktioniert hat oder nicht sozusagen. Und da hinzukommen, das muss das große Ziel von allen in der Energiewirtschaft sein, weil wir nur dann das Ganze auch kosteneffizient und tatsächlich schnell ändern und betreiben können. So, und das ist sozusagen einmal sehr auf die Prozessseite geguckt. Und dann das andere ist natürlich auf der Produkt- oder auch auf der Seite, wie können wir den größten Impact bringen mit den Technologien, die wir heute nutzen. Das hatte ich eben schon mal ganz kurz angedeutet. Wenn ich nicht weiß, was das Netz benötigt, kann ich dem Netz nicht helfen. Das heißt, aus dem Ganzen, aus der Netzzustandssicht, nicht nur im Globalen, sondern auch im Lokalen, in welchen Straßenzügen gibt es eigentlich gerade Probleme? Wenn ich als 1,5 Grad Devices ohnehin heute steuern kann, desto mehr Informationen ich habe, desto ein optimaleres Ergebnis kann ich finden. Wenn meine Optimierung die zusätzlichen Parameter nicht kennt, dann im Zweifelsfall mache ich sogar etwas, das nicht sinnvoll ist in einer bestimmten Region. Und da sozusagen weiter zu digitalisieren und diese Daten verfügbar zu machen, um gemeinsam eben das beste Optimierungsergebnis zu erzielen, jetzt mal aus der technischen Sicht gedacht, das ist, glaube ich, der andere große Bereich, wo wir in der Energiewirtschaft noch weiter digitalisieren sollten.
Ich glaube, es ist gar keine Frage, dass die Energiewirtschaft insgesamt sicherlich noch deutlich mehr digitalisieren muss. Gleichzeitig gibt es vielleicht da auch die Herausforderung, einen gewissen Spagat da zu schaffen. Wenn ich vielleicht auch nicht nur in die Energiewirtschaft schaue, sondern auch zu anderen Unternehmen außerhalb der Energiewirtschaft, die sehr digital unterwegs sind, nehmen wir beispielsweise Trade Republic, wo sehr oft diskutiert wird, die sind super effizient, was ihre Prozesse angeht, aber wenn es um den Kundenservice geht, dann gibt es doch immer wieder auch Beschwerden, dass da eben dann keine Menschen zu erreichen sind, dass nicht schnell geholfen werden kann. Ist das eine Herausforderung, die es dabei gibt, quasi die Digitalisierung auf der einen Seite hinzubekommen, auf der anderen Seite aber eben auch sowas wie einen persönlichen Kundenservice gewährleisten zu können? Vielleicht eben auch gerade dadurch, dass ich mir Freiheiten und Ressourcen schaffe, weil ich andere Prozesse digitalisiere? Oder wie würdest du den Zusammenhang dort sehen?
Ich würde den genauso sehen, wie du den gerade beschrieben hast. Es geht ja darum, die Ressourcen da zu nutzen, wo die menschliche Interaktion und die Beziehung auch tatsächlich eine Rolle spielt. Die spielt jetzt weniger die Rolle dabei, wenn ich Messdaten benötige und keine empfange. So, da brauche ich nicht unbedingt eine menschliche Beziehung, um das in der Wirtschaft sozusagen zwischen verschiedenen Akteuren möglichst gut ablaufen zu lassen. Wenn es um die Kundenbeziehung geht, auch da sollte man den Fokus darauf legen, wo kann ich dem Kunden mit der menschlichen Beziehung helfen, weil vielleicht das Problem nicht erfasst werden kann, weil der Kunde gar nicht genau beschreiben kann, was eigentlich das Problem sozusagen ist, das er gerade hat. Und da macht es natürlich Sinn, weiterhin auch direkte Kommunikation oder Ähnliches zu ermöglichen. Aber ich würde genau da sagen, Fokus auf Bereiche, wo das Sinn macht und einen Mehrwert bietet, dass Menschen miteinander sozusagen kommunizieren und arbeiten. Und Dinge, wo das nur um Informationsübertragung geht und Austausch geht, das sind Dinge, die man sehr, sehr gut und auch ohne quasi Reibungsverluste digitalisieren kann, beziehungsweise die einfach nur effizienter werden durch Digitalisierung.
Ich glaube, wir haben grundsätzlich als Branche dieses Thema Massengeschäftstauglichkeit ein bisschen unterschätzt. Ne? Aber es ist ja auch noch gar nicht lange her, 5 Jahre, da haben wir im Prinzip 300 Kraftwerke redispatched. Jetzt kommen wir dann, was heißt jetzt? Es läuft ja immer noch Redispatch 2.0, da sind wir bei 100.000 Anlagen. Genau genommen reden wir aber jetzt aktuell ja über Millionen Anlagen. Und ich glaube, dass die Prozesse, die wir uns designt haben, oder das Bürokratiemonster, sage ich jetzt mal, einfach für die Massengeschäftstauglichkeit gar nicht wirklich ausgelegt ist. Und da möchte ich an was anknüpfen, was du gerade sagst. Prozesse vereinfachen, auch Klärfälle reduzieren. Da würden natürlich viele Energieversorger heute sagen, ja gut, wir rennen auch nur dem Rechtsrahmen hinterher, ne? Und wir müssen alle 6 Monate Formate anpassen und dann kommen neue Fristen ins EEG und ins ENWG und sehen sich ja so ein bisschen auch dann als, ich sag mal, Leidtragende des Rechtsrahmens. Und da erwarten wir ja dieses Jahr eine ganze Menge an energiewirtschaftlichen Novellen. Also das EEG wird novelliert, wahrscheinlich relativ kurzfristig, das ENWG, Messstellenbetriebsgesetz, auch ein paar Themen. Wie habt ihr da die Einschätzung, was sollte da auf jeden Fall rein oder natürlich auch gerne, was sollte denn auf gar keinen Fall in diesen Novellen stehen, damit wir weiter die Welt dekarbonisieren können?
Ich glaube, du hast das gerade schon angedeutet. Aktionismus hilft da wenig. Wir können mal das Beispiel Direktvermarktung für Anlagen nehmen oder Abschaffung der EEG-Förderung. Das macht nur dann Sinn, wenn es dahinter auch einen skalierbaren Prozess gibt. Wenn wir das Ganze starten als Einzelprojekt, wo dann wieder jemand das Telefon nimmt und sagt, diesen Kunden möchte ich jetzt in die Direktvermarktung nehmen, welche Daten benötigst du denn von mir? Und wir fangen an, das ganze Business so zu handeln, dann wird es nicht skalierbar und führt auch nicht nur in der Branche, sondern auch bei den Kunden nur zu mehr und größeren Frustrationen, weil man das Gefühl hat, es gibt ein Versprechen davon, was ich eigentlich schon tun kann für die Energiewende. Das lässt sich aber eigentlich gar nicht umwandeln, weil irgendwo in der Wirtschaft oder in dem Prozess das Ganze noch nicht durchläuft. Und das ist, glaube ich, der Key für mich ist, die Entscheidungen, die wir jetzt treffen, da sollten wir wissen, dass wir die Prozesse auch hinkriegen können in der Energiewirtschaft, um diese Umstellungen vorzunehmen. Und das ist auch für die Novellierung, die es gibt, ein sehr, sehr wichtiger Punkt, darauf zu achten. Ansonsten ist natürlich jetzt mal einmal aus dem Digitalisierungsthema, vielleicht kurz rausgezoomt, ist für uns natürlich das ganze Thema Smart Meter wichtig. Das ist jetzt nicht so ein digitales Business, zumindest nicht die Installation, aber sozusagen die Erfüllung von Quoten auf der Smart Meter Seite, dass wir vorwärts kommen, dass die Kunden tatsächlich auch den Benefit direkt bekommen können von dem, was sie tun wollen für die Energiewende. Weil ohne den Smart Meter funktioniert diese ganze Story von ich helfe, Energie zu verbrauchen, wenn es zu viel gibt oder zumindest zu speichern mit der Technologie, die ich habe, wenn es zu viel gibt, funktioniert nur dann, wenn ich dem Kunden auch den Benefit davon geben kann. Das heißt, das Smart Meter Rollout weiter voranzutreiben, Quoten tatsächlich zu erfüllen und wenn nicht auch Strafen oder sozusagen klare Konsequenzen mal zumindest dem Ganzen gegenüberzustellen, das ist natürlich auch ein Thema, das für uns unbedingt mit berücksichtigt und angeschaut werden muss. Gleichzeitig auf der Seite, du hast gerade gefragt, was sollte denn nicht passieren oder da reinkommen. Ich glaube, wir dürfen auf keinen Fall in der Grundsatzdiskussion Klimaziele und Klimaambitionen aus den Augen verlieren. Und das merkt man schon in der Diskussion, dass es manchmal gerade so einen Schritt zurückrückt, wenn man aus der Energiewirtschaft rauszoomt, jetzt auch insbesondere im internationalen Fokus. Und am Ende können wir aber nicht langsamer werden auf dem, wo wir hinwollen, wenn wir tatsächlich den Klimawandel etwas entgegensetzen wollen und auch einen Impact darauf haben wollen. Und natürlich spielt, wenn man jetzt die Diskussion nimmt um die Versorgungssicherheit, natürlich ist Versorgungssicherheit ein sehr, sehr wichtiges und hohes Gut. Aber auch da sollte meiner Meinung nach zumindest Raum gelassen sein, damit alle Technologien eine Chance haben, teilzunehmen. Wenn Technologien dann Anforderungen erfüllen können, entsprechend schnell reagieren können, sollten sie auch die Möglichkeit haben, daran teilzunehmen und das Ganze sollte technologieoffen und marktbasiert funktionieren und vielleicht nicht unbedingt ein Support-Instrument für die Kraftwerksstrategie am Ende werden, sondern eben zumindest, wenn wir schon nicht rein Klimatechnologien supporten können, dann sollte es zumindest offen sein, damit nachhaltige Technologien auch daran teilnehmen können.
Okay, spannend. Also Beschleunigung Smart Meter Rollout, mehr Anreize, mehr Penalen für Netzbetreiber und Versorgungssicherheit bitte mit Flexibilität denken, höre ich daraus. Vielleicht noch ganz kurzes viertes Thema, dynamische Netzentgelte?
Auf jeden Fall.
No-Brainer?
No-Brainer, dynamische Netzentgelte sind am Ende ja der erste Schritt in die Richtung, die ich gerade genannt habe. Desto besser und desto granularer und regionaler sie werden, desto besser helfen sie am Ende dann auch dem Netz. Desto abstrakter und globaler sie werden, sind sie zumindest schon mal ein Instrument, das in die richtige Richtung läuft, kann aber natürlich einem regionalen Straßenzug in dem Sinne noch nicht helfen. Ich verstehe aber, oder das ist mir klar, wir sind gerade nicht bei Echtzeitdaten aus dem Netz global verfügbar, nach denen ich Anlagen steuern kann. Irgendwo müssen wir anfangen. Dynamische Netzentgelte sind ein No-Brainer-Schritt auf der Reise dahin, mehr auch das Netz und die Bedürfnisse des Netzes zu berücksichtigen.
Das ist jetzt der Blick in die kurzfristige und mittelfristige Zukunft. Wenn wir ein bisschen weiter nach vorne schauen, sagen wir mal vielleicht 2040 und stellen uns vor, wir sitzen wieder zusammen, machen wieder einen Podcast und stellen dir die Frage, hat sich's denn wirklich gelohnt, der ganze Aufwand? Was würdest du sagen, was müsste bis dahin passiert sein, also bis 2040, damit du sagen kannst, jawohl, hat sich gelohnt?
Unser Energiesystem muss auf erneuerbaren Erzeugungsanlagen basieren. Und danach muss sich alles andere ausrichten. Das heißt, Flexibilität sollte gar keine Diskussion mehr sein. Steuerung von Kleinanlagen, Ausgleich, negative Preise, diese ganzen Themen sollten sich eigentlich mit der Zeit bis dahin gefunden haben und einfach, wir sollten ein Energiesystem haben, das flexibel ist, Dinge zwischenspeichern kann, Verbräuche verschieben kann und in eine neue Welt sozusagen übergangen ist und wir uns die Fragen um Kraftwerke, die Versorgungssicherheit supporten müssen oder Abschaltung von erneuerbarer Erzeugung gar nicht mehr stellen müssen.
Das heißt, das flexible, digitale, dezentrale Energiesystem. Wir kommen ein bisschen Richtung Abschluss. Wenn wir das jetzt so umsetzen, wie du es sagst, was glaubst du denn? Erstens, schaffen wir das Klimaneutralitätsziel 2045? Und zweitens, wie sieht es denn mit dem 1,5-Grad-Ziel aus? Nicht, dass ihr euch irgendwann umnennen müsst.
Wir haben gar keine andere Wahl, als das Klimaziel zu schaffen. Und jetzt zu sagen, 20 Jahre im Voraus quasi, ich glaube nicht daran, dass wir noch schaffen können. Wir müssen alles daran setzen, als Einzelperson, als 1,5 Grad, als Gesellschaft, dieses Klimaziel zu erreichen. Die Auswirkungen oder die Retourkutsche davon, das nicht zu tun, die ist viel zu groß und viel zu riskant. So, das heißt, es ist erstmal für mich, es gibt gar nicht die Diskussion, schaffen wir das oder schaffen wir das nicht, wir müssen das schaffen. So, das ist das eine. Und dann das andere ist 1,5 Grad. Ich hatte das am Anfang schon mal gesagt. Der Name kommt auch dafür, dass wir jedem die Möglichkeit geben wollen, genau das, was ich gerade gesagt habe, zu tun, alles daran zu setzen, an diesem Klimaziel zu arbeiten und die Klimaneutralität zu schaffen. Und deshalb bleibt auch dieser Name und dieses Ziel, jeder Einzelne kann daraufhin mitwirken, bestehen und wir müssen daran arbeiten. Und können da jetzt gar nicht die Flinte ins Korn werfen und sagen, das schaffen wir sowieso nicht, machen wir jetzt nicht mehr. Sondern jeder Teil eines Grades, dem wir dem Ganzen näher kommen, zählt auf der Reise.
Starkes Statement. Barbara, vielen, vielen Dank für das offene Gespräch, für die Einblicke. Ich oder wir sind super gespannt, erstens, wo es mit euch als Unternehmen weiterhin geht, wo es für dich persönlich weiterhin geht. Vielen Dank, dass du dabei warst und dass du dir die Zeit genommen hast.
Vielen Dank und sehr gerne.
Das war's für heute dann mit unserem Podcast BET Energie Weiterdenken.
Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den Podcast, teilt ihn gerne in eurem Netzwerk oder gebt eine Bewertung in eurem Podcast-Player ab.
Und ich liebe diesen Satz. Alle weiterführenden Infos findet ihr in den Shownotes.
Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.